Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, 3. Februar, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm, guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und selbstverständlich haben wir auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Dortmund zittert und Leverkusen patzt, die Erkenntnisse des DFB-Pokals.
Ich bin nicht der Retter, sagt Sami Khedira zu seinem Start bei der Hertha.
Vor den Australian Open, wo sieht Angie Kerber ihr Spiel Stand jetzt?
Außerdem gibt es Top und Flop, die Geburtstagskinder des Tages und die wichtigsten Ereignisse, die sich am heutigen Tag in der Sportgeschichte zugetragen haben.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages zu beantworten. Im DFB-Pokal laufen ja die Achtelfinals und wer, wie wir zwei, schon so viele Jahrzehnte lang den DFB-Pokal verfolgt hat, der weiß, Überraschungen liegen da immer in der Luft.
Ja, und deshalb schwelgen wir zwei alten, weisen Männer heute zum Start in Erinnerungen an die größten Blamagen der DFB-Pokalgeschichte. Wir haben zweimal je 40 Sekunden Zeit dafür und bitte.
Ja, als ich jung war, Bayern gespickt mit Weltmeistern in Weinheim, ein paar Jahre später in Westenbergskreuth. Das sind natürlich schon Klassiker, an die man immer wieder erinnert wird. Aber es gab ja noch andere Bundesligisten, die im Pokal durchaus kalte Duschen gekriegt hatten. Der VfB Stuttgart zum Beispiel, der unterlag in der Saison 95-96 mit 14:15 im Elfmeterschießen in Sandhausen. Das war das längste Elfmeterduell der Pokalgeschichte. Oder Eintracht Trier, die schockten 1997 in der zweiten Runde die Eurofighter aus Schalke. Rudolf Tömmes hieß der Mann, der damals der strahlende Held war. Trier stürmte dann sogar bis ins Halbfinale. Und es gab in der Saison 2004-05 eine 2-4-Niederlage des HSV gegen Paderborn nach einer 2-0-Führung. Aber damals konnte der HSV gar nichts dafür, dass sie am Ende verloren haben, denn Schiri Robert Heutzer, der hatte sich ja verpfiffen.
Skandal! Ja, also gut, also die Bayern-Pleiten, die sind mir natürlich auch schmerzhaft in Erinnerung, lieber nicht mehr daran erinnern. Dann doch lieber an die Pleite von Hoffenheim 2012 beim Berliner AK. Der Regionalligist nahm den Bundesligisten nach Strich und Faden auseinander. Und der damals neue Hoffenheim-Torhüter Tim Wiese hatte sich mit einigen Patzern auch dann wohl daran beteiligt. Für ihn war es der Start, aber auch der Anfang vom Ende seiner Zeit. Saarbrücken ist auch so eine Überraschungsmannschaft des Pokals. Letzte Saison kam sie bis ins Viertelfinale. Vor allem das Elfmeterschießen gegen Düsseldorf ist da präsent. Torhüter Daniel Batz hielt drei Bälle und auch Dortmund hatte schon Pokalpleiten. 90-91 verloren sie 1:3 gegen den Landesligisten Fürth und 2010 verloren sie im Elfmeterschießen gegen die Kickers aus Offenbach.
Ja, deine alte Heimat quasi.
Aber ja, ja, natürlich.
Und was denkt ihr, was sind denn eure Pokalpleiten, die ihr noch so im Hinterkopf habt? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer, an die 0331 298 5028. Und ganz wichtig, sendet an diese Nummer bitte wirklich nur Sprachnachrichten. Beginnt eure Sprachnachricht dann auf jeden Fall mit den Worten Stand jetzt und natürlich eurem Namen. Dann können wir alles korrekt zuordnen und auch zitieren.
Stand jetzt aktuell.
Wir blicken zurück auf einen ereignisreichen und in Teilen auch wirklich hochspannenden und vor allem langen Pokalabend, an dem der BVB bis zur 124. Minute, also bis in die Nachspielzeit, zittern musste und Bayer Leverkusen die eigenen Gesetze des Wettbewerbs am Ende gespürt hat. Sie wurden Bayer nämlich zum Verhängnis oder haben sie sich vielleicht sogar selbst geschlagen? Das ist eine der Fragen, die wir jetzt mal klären mit Fußballkommentator Moritz Knorr. Hallo Moritz.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Schauen wir doch zunächst mal auf die Leverkusen. Naja, Torwartfehler Radetzky, vor allem die fahrlässige Chancenverwertung bei Leverkusen. Wie schätzt du das ein? Haben die sich selbst geschlagen? Eigenes Unvermögen?
Ja, ich würde mal sagen, Davari, Kuhwiese und ganz, ganz viel Pfosten. Also die Platzverhältnisse da in Essen, katastrophal. Ich glaube, da können Kreisligaplätze ganz gut mithalten. Aber naja, als Bundesligist musst du dann natürlich trotzdem am Ende als Sieger vom Platz gehen. Aber trotzdem, am Ende Essen mit Bielefeld und Düsseldorf und Leverkusen jetzt drei Bundesligisten beziehungsweise mit Düsseldorf einen Zweitligisten geschlagen. Das nimmt so ein bisschen saarbrückensche Züge an, würde ich sagen.
Das war ja das, was Christian Neidhardt, der Trainer der Essener, auch vorher gesagt hat. Saarbrücken, das ist so ein Vorbild für uns. Das können wir vielleicht ähnlich machen und sie haben es tatsächlich geschafft. Jetzt ist für Bayer Leverkusen die vielleicht leichteste und vor allen Dingen einzige Chance, die noch da war auf einen Titel in dieser Saison. Futsch, was macht das aus deiner Sicht mit dem Club, mit der Mannschaft? Die hat doch so viel Potenzial. Stellt man da jetzt mehr in Frage, als man es eigentlich dachte und wollte?
Ich finde, Leverkusen in dieser Saison ist sowieso eine ganz, ganz starke Wundertüte. Da hast du Spiele dabei, die sind hervorragend und dann verlierst du drei Tage später auf einmal im Pokal gegen Rot-Weiß Essen. Also ganz, ganz schwer einzuschätzen, die Mannschaft. In der Bundesliga wird es schwer, definitiv, wenn da ein FC Bayern mitspielt. In der Europa League auch noch namhafte Gegner dabei. Also du hast es gesagt, die einfachste Option ist jetzt weggebrochen. Es wird auch dieses Jahr schwer, glaube ich, mit einem Titel für Bayer.
Die Krankengeschichte und die Verletzten-Serie natürlich bei Bayer das eine, aber trotzdem, selbst mit dem Restkader müsste man doch eigentlich mehr auf die Platte kriegen. Das ist ja so die alte Leverkusener Krankheit in der Rückrunde. Da läuft es dann plötzlich nicht mehr.
Ja, definitiv. Und ein Thema, was auch jetzt wieder angesprochen werden muss, du hast es eben ganz kurz angerissen, schon wieder ein Fehler von Lukas Radetzky, nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Ja, das ist dann eben die Konstante, wo man auch vielleicht immer beim BVB sagt, da fehlt das Torwartspiel, das konstante Torwartspiel, was dann eben auf dem obersten Niveau dann auch ganz, ganz schnell die Waage in eine Richtung kippen lassen kann.
Du sprichst den BVB an, du hast ihn kommentiert gestern Abend, das Spiel gegen Paderborn, das Spiel, wo die Dortmunder 2-0 geführt hatten, dann doch in die Verlängerung mussten, weil sie das 2-0 wieder hergegeben haben. Am Ende haben sie mit 3-2 gewonnen, aber hast du gedacht, dass das nochmal so knapp wird, nachdem die ja doch recht früh vorgelegt hatten?
Ich habe nach dem 2-0 schon ganz, ganz grob gesagt, ja, das hat jetzt was von Entscheidung, aber ein Pokalspiel vom Feinsten, also wie man sich das wünscht, mit Aufholjagden, knappen Entscheidungen, zurückgenommenen Toren, ein Elfmeter in der 97. Minute, der dann plötzlich die Verlängerung herstellt, also eigentlich geht's gar nicht besser.
War für den neutralen Zuschauer auf jeden Fall eine ganze Menge drin, aber die Dortmunder, auch die Vereinsführung, wird sich das sicherlich doch ein bisschen anders vorgestellt haben. Man hat auf eine Trendwende gehofft, die ist ausgeblieben. Welche Probleme hast du bei Dortmund erkannt?
Naja, erstmal muss man vielleicht sagen, dass Dortmund ganz, ganz stark angefangen hat, Paderborn teilweise hinten richtig vorgeführt hat, 2-0 in Führung gegangen ist, aber dann war es irgendwie so wieder das alte Leid, dass man sich hat einlullen lassen, dass man gegen aggressive und tiefstehende Mannschaften nicht wirklich zum Zug gekommen ist, wobei man sagen muss, dass Paderborn offensiv auch wirklich mitgespielt hat. Das ist jetzt keine Mannschaft, die sich nur hinten reingestellt hat, aber Dortmund hat es dann einfach nicht mehr so auf die Platte bekommen, wie das in den ersten 15 Minuten der Fall war. Dann gab es nach der Pause 20 Minuten vor dem Ende der Partie den Anschlusstreffer. Das war zu dem Zeitpunkt auch verdient und dann haben es die Dortmunder einfach nicht zubekommen in den letzten 5 Minuten. Einige gute Kontermöglichkeiten ausgelassen und dann ja in der 94. Minute vermeintlich die Entscheidung gemacht. Das 3-1 muss man vielleicht auch sagen, aber das wurde dann zurückgenommen, weil auf der anderen Seite vorher in der Entstehung gab es ein Foulspiel im Strafraum, Elfmeter Paderborn und dann ging es in die Verlängerung.
Und da war es dann Erling Haaland wieder, der den entscheidenden Treffer machte. Haaland beim Entscheidungstreffer im Abseits oder nicht? Es wurde sehr viel diskutiert. Videobeweis wurde auch hinzugezogen. Schiri sagte kein Abseits. Steffen Baumgart, der Trainer der Paderborner, war da nicht ganz einverstanden.
Puh, ja, ganz, ganz enge Situation, würde ich sagen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ob ein Paderborner vorher im Mittelfeld zuletzt am Ball war und das dann vielleicht den Ausschlag gegeben hat, dass der Schiedsrichter entschieden hat, dass der Ball gar nicht wirklich von Delaney kam. Aber für mich gab es da keine Veränderung der Flugbahn. Ganz, ganz schwer zu beurteilen, ob da noch ein Paderborner dran war. Also von daher das Glück in der Szene auf der Dortmunder Seite definitiv.
Paderborn raus mit Applaus, aber bei Temperaturen knapp über 0 Grad, heftigem Regen, Paderborns Coach Steffen Baumgart die ganze Zeit im T-Shirt.
Ja, wir sind es ja von ihm gewohnt aus der letzten Saison schon aus der Bundesliga. Also ich mag diesen Typen einfach. Total geiler Trainer. Ich finde es auch super, dass Paderborn so lange an ihm festgehalten hat. Auch letztes Jahr. Natürlich war klar mit dem Kader, ist alles andere als ein Abstieg eine absolute Sensation und von daher hat man da gar nichts anbrennen lassen und hat sich irgendwie von seinem Weg abbringen lassen und ja, geiler Trainer.
Dortmund immerhin noch auf dem Weg jetzt, vielleicht dann doch noch im Pokal sich schadlos zu halten, nachdem die Meisterschaft wohl abzuschreiben ist, aber sie sind auf jeden Fall eine Runde weiter. Genauso wie Werder Bremen, glatter 2:0 Sieg über Greuther Fürth, da brauchen wir gar nicht viele Worte verlieren, die Bremer haben es am Ende souverän nach Hause gebracht, ihre Favoritenstellung dann gegen den unterklassigeren Verein untermauert und im Spiel auf Augenhöhe, und das war es über 90 Minuten auch tatsächlich, Holstein Kiel gegen Darmstadt, ach, das war über 120 Minuten, am Ende haben sich die Kieler dann wieder mit 7:6 im Elfmeterschießen durchgesetzt, zweites Elfmeterschießen nach dem Sieg gegen Bayern, also im hohen Norden bei den Kielern, da weiß man, wie es vom Punkt geht. Was schätzt du, wie weit kommen die Kieler noch?
Ja, das kommt jetzt natürlich aufs Los drauf an. Also ich würde sagen, wenn man da jetzt auf Gegner trifft, wie zum Beispiel Rot-Weiß-Essen, dann ist da auf jeden Fall das Halbfinale drinne. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, gegen Bundesliga-Mannschaften. Klar, gegen Bayern haben sie gewonnen, aber sie müssen dann auch erstmal zeigen, ob sie diese Leistung dann noch wiederholen können. Wir haben es gesehen bei Werder Bremen. Greuther Fürth spielt auch eine gute Zweitligasaison, aber da waren die Unterschiede dann doch relativ deutlich zu erkennen.
So sieht's aus. Was erwartest du dir vom heutigen DFB-Pokalspieltag? Wolfsburg, Schalke, Leipzig, Bochum, Regensburg, Köln und Stuttgart gegen Gladbach. Wo siehst du das größte Potenzial für eine Überraschung?
Das größte Potenzial für eine Überraschung. Also es wäre natürlich wieder richtig Schalke-like, wenn jetzt auf einmal ein relativ deutlicher Erfolg gegen die zuletzt so starken Wolfsburger kommt. Bochum darf man auch nicht unterschätzen, die spielen auch eine hervorragende Zweitligasaison, klopfen da an, beziehungsweise sind mittendrin im Aufstiegsrennen. Also da habe ich schon einige Hoffnungen, dass da irgendwas geht, aber wir müssen auch so ehrlich sein, so spannend, wie das heute der Fall war, das wird ziemlich schwer zu toppen werden.
Wir sind gespannt, werden es natürlich verfolgen. Hierbei Stand jetzt. Moritz, vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung.
Stand jetzt aktuell.
Nun ist er also da. Sami Khedira wurde gestern bei Hertha BSC offiziell vorgestellt. Der Mann also, der als Gehhilfe der alten Dame Hertha wieder mehr Lebensqualität bescheren soll, obwohl er ja selber auch schon ein alter Herr ist, schon 33 Jahre alt ist. Aber das sieht er selber gar nicht so. Das Alter sei nur eine Zahl, sagte Khedira selbst.
Ich sehe mich auch nicht in dem Alter, was auf dem Blatt Papier steht, sondern ein bisschen jünger fühle ich mich schon noch.
Und mit welchem Ziel ist er dann nach Berlin gekommen? Warum hat er sich die Hertha ausgesucht? Was hat ihn daran gereizt?
Ich will spielen, ich will Verantwortung übernehmen, ich möchte etwas erreichen und ich habe einfach gespürt, dass hier ein extrem großes Vertrauen herrscht, eine extrem große Wertschätzung und ich freue mich unheimlich auf die Aufgabe, weil es ist eine extrem talentierte Truppe. Sie ist sehr jung, aber unheimlich viel Qualität, die sie noch nicht so auf den Platz bringen konnte in Form von Ergebnissen. Der Verein strukturiert sich um, das braucht Zeit, aber sie haben große Ziele und ich hoffe, dass ich jetzt ein kleiner Teil davon sein kann und die beste Version meines Selbst sein kann, um die nächsten 4 Monate Hertha ein Stück weit zu helfen, da hinzukommen, wo sie auch dann hinwollen und hingehören.
4 Monate, das ist erstmal die Zeitspanne, auf die sich Khedira und Sportdirektor Arne Friedrich geeinigt hatten. Beides übrigens ehemalige Nationalmannschaftskollegen. Aber ist das jetzt ein fixes Ende, Saisonende, oder könnte es auch eine Verlängerung des Engagements geben?
Es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitergeht. Also man muss nicht immer einen Vertrag irgendwo auf dem Papier haben, sondern ich glaube, Arne und ich, wir kennen uns schon sehr lange und wir haben da, glaube ich, sehr offen und ehrlich gesprochen und so mein Fokus liegt auf die nächsten 4 Monate, genauso wie auch der Fokus von Hertha auf die nächsten 4 Monate liegt und was danach passiert, das werden wir sehen.
Apropos sehen, werden wir Khedira denn auch am Freitag schon gegen Bayern München auf dem Feld bzw. in der Startelf sehen oder sieht er sich selbst da schon?
Ich sehe mich überhaupt nicht, weil das ist nicht meine Entscheidung. Ich muss jetzt trainieren, ich muss die Mannschaft kennenlernen, auch Respekt vor allen Spielern, die da sind, die auch unheimlich viel Qualität haben. Und dann werden wir uns die Trainingseinheiten anschauen. Dann werde ich mit dem Trainer sprechen und er entscheidet am Endeffekt mit mir zusammen, ob es dann reicht, nicht reicht. Und das werden wir auf dem Gefühl. Aber jetzt ist noch viel zu früh zu sagen, was am Freitag ist.
Zumal es um seine Spielpraxis ja nicht so gut bestellt ist. Der letzte Einsatz von Khedira datiert vom 12. Juni 2020. Damals spielte er mit Juve im Pokal gegen Milan. Aber diese Wettbewerbspause seitdem habe ihn trotzdem nicht sonderlich aus dem Tritt gebracht, habe ihm nicht sehr geschadet, glaubt er jedenfalls.
Für mich sind die letzten 5-6 Monate entscheidend und da war ich zu 100% fit, war voll im Teamtraining. Und ich denke, wenn man tagtäglich mit Spielern wie Cristiano Ronaldo, De Ligt, Bonucci, Chiellini auf dem Platz steht und dort im 11 gegen 11 im Ball halten, im 5 gegen 5 Zusammenspiel, dann verliert man nicht allzu viel an Qualität, nicht allzu viel an Fitness. Aber klar ist es auch so, dass ein Wettkampf 11 gegen 11 am Samstag 15:30 oder jetzt am Freitagabend dann eben nochmal was komplett anderes ist. Aber ich habe Lust und habe das Bestmögliche getan, dass ich auch in einem körperlichen fitten Zustand bin. Hertha hat es auch dann getestet, sie wissen Bescheid und das schaut dann ganz gut aus.
Also von daher stünde einem Einsatz wohl nichts im Wege, zumal Hertha ihn ja auch braucht. Die sportliche Lage der alten Dame ist bedrohlich und viele sehen in Khedira jetzt den Heilsbringer. Diesen Druck, den spürt er und den kennt er ja auch aus seinen Jahren bei Real und Juventus. Und von ihm kann die sehr talentierte, aber junge Truppe von Hertha, so bezeichnet Khedira sie selbst, noch viel lernen. Trotzdem, er wird nicht den Zampano geben, sagt er.
Ich komme jetzt nicht hier hin und spiele mich auf, als ob ich der große Boss war und der große Retter. Das bin ich definitiv nicht. Ich werde Teil des Teams sein, werde mich da eingliedern, werde alle Regeln, die hier herrschen, auch so befolgen und freue mich unheimlich, das junge Team kennenzulernen. Ich habe jetzt auch da letztens in einem jungen Team gespielt. Das macht mir unheimlich Spaß.
Und diesen Spaß, den will er mit der Nummer 28 auf dem Hemd angehen. Warum gerade mit dieser Rückennummer?
Ja, die hatte ich in Stuttgart. Das ist meine Nummer, mit der ich deutscher Meister geworden bin. Das war meine erste Profinummer. Deswegen glaube ich, da schließt sich der Kreis. Und aber wie gesagt, Rückennummern haben für mich jetzt nicht die allzu große Bedeutung. Mit der spiele ich jetzt nicht besser oder schlechter oder fühle mich cooler oder sowas. Also die habe ich genommen. Und wichtig ist, was hier vorne passiert und nicht, was hinten auf dem Rücken steht.
Sami Khedira auf der Pressekonferenz bei Hertha BSC am gestrigen Tag.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Ja, wer sind heute die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir haben es für euch zusammengetragen in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Handballer Malte Vogt. Der spielt normalerweise beim Drittligisten TSV Altenholz. Aber da der Verein ein Kooperationspartner des THW Kiel ist und für die Kieler so ein bisschen personeller Notstand auftrat, durfte Vogt im Dezember in der Bundesliga und auch in der Champions League aushelfen. Und das machte der Junge richtig gut. Das machte er so gut, dass er jetzt einen Vertrag bis zum Saisonende beim Rekordmeister bekommen hat. Mit 28 die große Chance bekommen und er hat sie genutzt. Absolut top.
Ja, und ein Flop ist fehlende Charakterstärke sowieso, aber unser Flop des Tages ist die fehlende Charakterstärke bei deutschen Sportlern. Die hat zumindest Bahnrad-Europameister Maximilian Levy ausgemacht und im Interview mit der Freien Presse Chemnitz auch bemängelt. Er hat gesagt, im deutschen Sport, da gibt's zu viele rundgeschliffene Typen. Und das läge aber auch am Umfeld, das zu häufig dafür sorge, dass diejenigen, die auch mal anecken, am Ende einfach gar nicht durchkommen. Ich finde, er hat da durchaus einen wunden Punkt getroffen. Sollte man vielleicht generell mal drüber nachdenken im Sport.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder stellvertretend für alle Geburtstagskinder des Tages heute Happy Birthday zu einigen Sportstars, die heute ihren Ehrentag begehen und gratulieren posthum erstmal Paul Außerleitner, der heute seinen 96. Geburtstag gefeiert hätte. Der Österreicher, der war ein Skisprungpionier, der den Sport nach dem Zweiten Weltkrieg dort wiederbelebte und 1952 ganz, ganz tragisch verstarb, nämlich beim Training für das Dreikönigsspringen in seiner Heimatstadt Bischofshofen. Da stürzte er so schwer, dass er an seinen Verletzung am Ende verstarb und ihm zu Ehren wurde die Skisprungschanze dort in Bischofshofen dann ja auch die Paul-Außerleitner-Schanze benannt. Jedes Jahr der Abschluss der Vierschanzentournee.
Wir sagen herzlichen Glückwunsch dem Bundesjogi. Joachim Löw wird heute 61 Jahre alt, sieht aber immer noch aus wie ein junges Reh. Wobei, man muss sagen, die aktuellen Umstände, die haben so ein bisschen auch an seiner jungen, dynamischen Art und an dem frischen Aussehen gezehrt. Espresso-Freund, kickte selbst unter anderem für den Sportclub Freiburg, für Stuttgart, für Frankfurt, für den KSC. Aber richtig erfolgreich war er eigentlich erst als Trainer. DFB-Pokalsieger mit dem VfB Stuttgart, Meister in Österreich mit Innsbruck und dann natürlich Confed-Cup-Sieger und 2014 Weltmeister mit dem DFB. Ich hoffe, er wird heute einen schönen Tag mit dem ein oder anderen Espresso verbringen.
Das wird er sicherlich tun, aber Show auch, sagen wir mal, irgendwie umstritten. Ne? Aber das hast du ja schon gesagt. Aber mal gucken, was dann das Jahr bringt, was dann vielleicht auch die Europameisterschaft, wenn sie denn durchgezogen wird, dann bringen wird. Bleiben wir beim Fußball. 58 Jahre alt wird heute Jørn Andersen, norwegischer Fußballspieler, der in Deutschland für Nürnberg, Frankfurt, Düsseldorf, den HSV und Dynamo Dresden auf Torejagd ging. 1990 ja auch Torschützenkönig war. Erster ausländischer Profi, der das in der Bundesliga geschafft hat, mit allerdings auch mageren 18 Toren, da lacht Robert Lewandowski heute drüber, das macht er an 3 Spieltagen. Ja, und dann wurde Jørn Andersen nach seiner Karriere Trainer, führte Mainz 2009 sogar in die erste Liga, wurde dann aber kurz nach Saisonstart entlassen, weil er zu wenig mit der Mannschaft gesprochen hatte.
Das ist ein unverständlich, oder? Also ich meine, na gut, also Jørn Andersen, am Deutsch kann es nicht gemangelt haben. Ich glaube, der hat lange genug in Deutschland gespielt, dass das so funktioniert. Naja. Gucken wir auf den nächsten. 52 Jahre alt wird heute ein Top-Golfer aus Südafrika. Retief Goosen, zweifacher US Open-Sieger, 2-1 und 2-4 hatte er das Major gewonnen, dazu 2-2, auch die Order of Merit der European Tour. Heute ist er auf der Champions Tour unterwegs.
Ja, und allen Geburtstagskindern, nicht nur den sportlichen, sagen wir natürlich auch nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch.
Heute in der Sportgeschichte.
Und wir gucken zurück auf diesen 3. Februar in der Sportgeschichte. Und heute vor 110 Jahren, da war es der Schwede Ulrich Salchow, der bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Berlin zum 10. Mal Weltmeister wurde. Es wurde ja später auch ein Sprung nach ihm benannt. Und der gute alte Hans-Joachim Rauschenbach, der musste beim Salchow immer seine Zähne festhalten.
Ich bin mal gespannt, wann Herr oder Frau Tulup Geburtstag hat. Wenn man den Salchow so macht, oder? Oder Rittberger, da haben wir ja noch ein bisschen was. Oh, ich
da gab es ja gleich gespannt. 3, ne?
Ja, ich bin doppelt dreifach, ja, ich bin sehr gespannt darauf. Vor 65 Jahren, 1956, gewinnt der Österreicher Toni Seiler die Abfahrt bei den Olympischen Spielen von Cortina d'Ampezzo. Damit wird er der erste Athlet, dem es gelingt, alle 3 damaligen alpinen Ski-Events bei ein und derselben Veranstaltung, nämlich den Olympischen Spielen, zu gewinnen.
Und vor 57 Jahren, 1964, da sorgten die französischen Schwestern Marielle und Christine Goitschel für den olympischen Sister Act in Innsbruck. Da gewann Marielle nämlich Gold und Christine holte Silber im Riesenslalom. Und 2 Tage zuvor hatten sie das auch geschafft, allerdings in umgedrehter Reihenfolge.
Vor 2 Jahren, also praktisch, bringen wir ganz kurz zurück, 2019, die New England Patriots gewinnen den 53. Super Bowl mit 13-3, eine schallende Niederlage für die Los Angeles Rams. Ja, und die Patriots holten sich damit diesen Titel zum 6. Mal in ihrer Vereinsgeschichte.
Und ich überlege immer noch die ganze Zeit, wer denn bloß dieser Herr Wurfachsel ist.
Wir werden das recherchieren und vor allem, wie alt der ist.
Ja, das auch.
Ob er immer noch irgendeinen Axel werfen kann.
Nicht, dass er sich einen Achselbruch holt. Oh Gott.
Stand jetzt aktuell.
Angelique Kerber hat vor mehr als 4 Monaten ihr letztes Match bestritten. Das war bei den French Open in Paris, als sie Kaya Juvan in 2 Sätzen unterlag. Und danach arbeitete sie in aller Ruhe an ihrem Formaufbau für die neue Saison. Doch dann wurde das Ganze gestört, empfindlich gestört. Denn dann kam der Flug nach Down Under, auf dem auch Covid-19-positive Personen mitflogen. Und dann kam vor allem auch die 14-tägige Quarantäne im Hotelzimmer in Melbourne mit Bewegungseinschränkungen und natürlich auch nur eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten. Mittlerweile sind diese 14 Tage aber vorüber. Kerber darf wieder raus und vor allem darf sie auch spielen. Heute Morgen zum Beispiel, zum Zeitpunkt unserer Produktion, steht sie bei der Grampians Trophy im mit Stars gespickten 28-köpfigen Feld. Das Turnier hatte ja die WTA für die Quarantänespielerin extra ins Leben gerufen. Und Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de sagt euch, gegen wen Kerber spielt und wie sie selbst ihre Chancen einschätzt und was sie über ihre Saison so sagt.
Sie trifft in der ersten Runde auf Katerina Siniaková. Gegen Siniaková verlor sie beim Vorbereitungsturnier auf die French Open in Rom im September. Doch dieses Match hat wohl nichts zu bedeuten. Keine der Spielerinnen weiß derzeit, wo sie steht. Auch Angelique Kerber nicht.
Also das ist so ein bisschen ein gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite weiß ich, dass ich sehr hart trainiert habe. Ich habe eine sehr gute Vorbereitung hinter mir. Und natürlich ist es immer so, wenn man wieder ins Turniergeschehen einsteigt, dass man nicht wirklich weiß, okay, wie ist jetzt der Rhythmus, wie ist jetzt so die Match-Erfahrung, die man ja jetzt lange nicht mehr hatte. Also da wird man Zeit brauchen, auch ich. Also ich bin ja eher jemand, der immer gerne viele Matches spielt, bevor vorm Grand Slam besonders. Deshalb, ich kann tatsächlich momentan gar nicht richtig einschätzen, wo ich stehe, besonders jetzt nach den 2 Wochen Quarantäne, die ich jetzt hinter mir habe. Ich weiß, ich fühle mich gut, ich bin gesund und das ist für mich erstmal das Allerwichtigste. Ich bin nicht verletzt und genau so gehe ich jetzt auch erstmal in das erste Match, dass ich einfach schaue, wo ich bin, auf welchem Stand ich stehe. Und was wichtig ist, ist einfach wieder dieses Punktegefühl, Matchgefühl. Und mein Ziel ist es, dass ich davon ein paar Matches habe, bevor ich dann die Australian Open starte.
Auf ihre Ziele für 2021 angesprochen, gab sie sich zurückhaltend.
Also Ziele sind ganz klar die großen Turniere, wie jetzt Australien, die Grand Slams, auch die deutschen Turniere. Darauf freue ich mich schon sehr. Aber ich glaube, Ziele, sich jetzt hohe Ziele zu machen, das ist ganz schwierig, weil man momentan gar nicht weiß, wie es weitergeht, wie die Situation ist. Man muss die Situation beobachten. Und ich habe mich mit meinem Team hingesetzt Ende des Jahres und wir haben uns eigentlich so Etappenziele gesetzt, dass wir erstmal diese Reise als Ziel nehmen, dann nach der Reise uns wieder hinsetzen, uns dann nach das nächste Ziel sozusagen setzen werden. Und das ist so die Zielsetzung für dieses Jahr, weil man, wie gesagt, gar nicht zu weit nach vorne schauen kann, auch nicht zu weit nach vorne plant, weil man alles beobachtet, schaut, wie sich das alles jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, was da alles passiert. Deshalb, Zielsetzung dieses Jahr sind eigentlich eher Etappenziele.
Ein Auszug aus dem Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Andreas Thies hält euch dort über die aktuellen Turniere morgens auf dem Laufenden. Außerdem solltet ihr natürlich dem Facebook- und Twitter-Kanal von Chip & Charge folgen. Dort werdet ihr ab sofort natürlich dann auch während der Australian Open mit allen Infos aus Down Under gefüttert. Andreas Thies hält die Nachtwache hier auf meinsportpodcast.de. Unbedingt Chip & Charge abonnieren.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben hier Tipps für euch.
DFB-Pokale geht weiter, das Achtelfinale, nämlich mit 4 Spielen. Wolfsburg gegen Schalke, Leipzig gegen Bochum, Regensburg gegen Köln und Stuttgart gegen Gladbach.
Ja, aber auch andere Länder spielen im Pokal. Im Viertelfinale der Copa del Rey muss der FC Barcelona bei Granada ran. Im Copa Italia-Halbfinale duellieren sich Napoli und Atalanta. In der Premier League wird gekickt. Burnley empfängt Man City und Liverpool spielt gegen Brighton.
Und am 15. Spieltag der DEL gibt es auch ein bisschen Eishockey. Eisbären Berlin nämlich gegen die DEG und die Krefeld Pinguine gegen die Iserlohn Roosters. Außerdem BBL, da gibt es wieder einen bunten Spieltag. Vom 11. Spieltag gibt es nämlich noch eine Nachholpartie. Chemnitz gegen Braunschweig. Und vom 16. Spieltag, da gibt es die Partie Brose Bamberg gegen den MBC. Und dann gibt es ja auch noch Würzburg gegen Bayern. Auch das wird auch noch nachgeholt. Also die hinken so ein bisschen hinterher in ihrem Spielplan.
Und hast du das gelesen hier? Crailsheim hat ja die Bayern geschlagen und der Bürgermeister von Crailsheim ist eigentlich Bayern-Fan und musste sich aber dann diebisch freuen, dass sein Verein sozusagen gegen die Bayern Baskets gewonnen hat. Es war ihm dann auch ein Post wert, dass er sich da jetzt ganz besonders freut.
Naja. Und jetzt ist er sogar hier genannt worden. Also ich glaube, jetzt ist er ein Sieger auf allen Bereichen.
Der Mann kommt richtig groß raus, ich sag's dir. Ja. Also, ein Sportevent haben wir noch. ATP Cup im Tennis, der geht auch noch weiter.
Und ihr kriegt natürlich alles Wichtige dazu bei den Kollegen von Chip & Charge. Die halten euch über Tennis in Australien regelmäßig auf dem Laufenden, natürlich auf den Social-Media-Kanälen, aber auch mit der regelmäßigen Nachtwache des Kollegen Andreas Thies. Und wir sind natürlich dann nicht ganz in der Nacht, aber morgen früh auch wieder für euch da.
Der Junge kann doch nur nicht schlafen. Hör auf, ist alles Alibi. Na gut, also ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit seid ihr herzlich aufgefordert, unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl zu abonnieren. jetzt auch bei Spotify. Mhm. Also wenn ihr vielleicht noch irgendwo anders seid und das andere vielleicht lieber habt, könnt ihr jetzt auch gerne wechseln. Schreibt gerne eine kleine Bewertung bei iTunes zum Beispiel mit Sternen und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ja, denke hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr und wir sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.